wir erklären, warum ist der Prophet Jona dem Herrn ungehorsam gewesen? Warum ist er nicht nach Ninive hingegangen? Und ich glaube, so einiges von der historischen, den historischen Hintergründen, die wir eben schon gesehen haben, erklären uns das auch. Die wollen wir also durchmachen. Dann wollen wir den ganzen Text gemeinsam durchlesen und wollen die einzelne, uns einige theologische, aber vor allem exegetische Beobachtungen machen. Und dann wollen wir das, den ganzen Text zusammennehmen und wollen aufzeigen, wie eigentlich hier in diesem ersten Kapitel dem Volk Israel ein Spiegel vor die Augen gehalten wird, wo sie selbst sich sehen, wie sie eigentlich nicht die Mission, die Gott ihnen gegeben hat, ausführen. Und das führt uns dann auch zu diesem Punkt, den wir eben ausgelassen haben, nämlich dem heilsgeschichtlichen Kontext. Denn wir werden dann einige heilsgeschichtliche Anwendungen darin auch erkennen. Und dann wollen wir zuletzt auch das auf uns und unser Leben und unser Empfang der Gnade Gottes anwenden. Zuerst einmal jedoch jetzt zu 6 Gründen, warum der Prophet Jona dem Herrn ungehorsam war. Zum Herrn. Er dachte, dass die Umkehr Assyriens, falls sie eintreten sollte, den Fall seines eigenen Volkes bedeuten würde. Ja, wir wissen, Assyrien war ein Feind, mit dem, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Letztendlich war dann auch Assyrien der Grund, warum Israel ins Verderben geraten ist, der Untergang Israels. Und sicherlich war das eine Angst, die man jetzt schon 40 Jahre vor dem Untergang auch bei dem Propheten Jona vermuten kann. In seinem Stolz, Nationalismus, seinen Vorurteilen konnte er sich nicht darüber freuen, dass der Herr den Heiden Gnade zeigen würde. Denn er wusste von zeitgenössischen Propheten, dass Gott Assyrien zur Züchtigung Israels gebrauchen würde. Ja, Hosea, der kurz nach Jona oder zur Zeit Jonas gewirkt hatte, hat es klar in seinen Prophezeiungen aufgezeigt, Gott wird Assyrien gebrauchen, um Israel zu zerstören. Und wer soll Jona da sein, dass er zu den Assyrern ausgerechnet hingeht und ihnen das Wort Gottes, die Gnade Gottes verkündigt? Persönlich gesehen war er bisher ein beliebter Prophet, weil er den Wohlstand, den Erfolg Israels unter der Führung von Jeroboam prophezeite, wie wir eben schon gelesen haben. Und diese Popularität würde er durch seine Botschaft an die Assyrer gefährden. Ja, können wir uns vorstellen, wenn er jetzt los sich auf den Weg macht zu den Assyrern, dann wäre eigentlich all das, der gute Ruf, den er bisher hatte, der wäre dahin. Ja, wie kann hier jemand ausgerechnet zu dem Erzfeind hingehen und ihnen Gottes Wege verkündigen? Als 4. Grund. Den Grund, den der Prophet nämlich selbst angibt, ist, dass er Angst hatte, dass die Botschaft Gottes erfolgreich sein würde. Das Herz des Menschen bevorzugt, dass der Mitmensch gerichtet wird, statt dass ihm Gottes Gnade und Güte gezeigt wird. Es ist ein Alleinanspruch auf die Gnade Gottes. Es ist unser Gott. Und wenn er will, wie er es in seinem Wort gesagt hat, dann soll er mit uns gnädig sein, aber den anderen geschieht es nur recht, wenn sie zerstört werden. Vielleicht ein Denken, worüber auch wir uns, wo wir uns hinterfragen müssen. 5. Er befürchtete, dass die Umkehr der Heiden von dem Vorrecht Israels, das erwählte Volk zu sein, wegnehmen würde. Wenn Gott sich jetzt auch anderen Völkern zuwendet, was würde das für Israel bedeuten? Und das bringt uns schon genau zu der heilsgeschichtlichen Frage, die auch dieses Buch aufwirft, auf die wir dann am Ende des Vortrags heute Morgen zu sprechen kommen. Aber 6. können wir auch sagen, er fürchtete sich einfach davor, als Lügner dazustehen. Er sagt 40 Tage noch und dann wird Ninive zerstört. Wenn Gott sich das jetzt anders überlegt, wie sieht das dann aus? Ja, auch hier wieder ein Ringen mit seiner eigenen Popularität. Und würde das nicht vielleicht sogar auch Gott als einen Lügner darstellen, wenn jetzt Gott sich das anders überlegt und nicht diese Zerstörung bringt? So könnten wir sicherlich noch manch anderen Grund entdecken, aber das vielleicht einfach mal, um aufzuzeigen, welch eine Angst, welch ein Stolz, welch ein Nationalismus, welch ein Hass hier in dieser Entscheidung des Propheten Jona mitgespielt hat, genau in die gegengesetzte Richtung zu gehen und nicht diesen Befehl Gottes auszuführen. Das bringt uns jetzt zu einigen exegetischen Beobachtungen. Und wir werden jetzt Vers für Vers diesen Text lesen. Wir fangen an in Kapitel 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittas, folgendermaßen. Das ist eine interessante Einführung. Mit diesem Buch finden wir Parallelen zu vielen anderen alttestamentlichen Büchern, die so anfangen. Und das Wort des Herrn erging an Propheten X. Ja, wir sehen also hier, allein schon mit dieser Einleitung wird Jona eingereiht als ein Buch unter den anderen Propheten. Und zwar genau dieses, das Wort des Herrn kam zum Propheten X, was diesen Propheten X zu dem Mann Gottes macht, was ihm sozusagen die Autorität gibt, was ihn aufzeigt, dass er ein wahrer Prophet war. Ein wahrer Prophet unterscheidet sich von einem falschen Prophet darin, dass er ein Wort von dem Herrn empfangen hat. Nun, die Art und Weise, wie er dieses Wort hier empfängt, normalerweise sagen wir, das wäre jetzt das Buch Hosea oder das Buch Amos, da würde es dann weitergehen und das Wort des Herrn erging an Jona und dann würden wir in den nächsten 3, 4, 5 Kapiteln lesen, was denn dieses Wort des Herrn ist. Nun, bei dem Buch Jona ist es sehr kurz. Ja, wir finden hier nur einen einzigen Satz und dann geht's zurück zu der Geschichte. Ja, wir finden eigentlich dieses Wort des Herrn ist eigentlich nur in Vers 2. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und dann eigentlich der Rest des Buches ist eher Geschichte als eine Offenbarung, was denn jetzt das genaue Wort des Herrn war. Und hier unterscheidet sich eben jetzt das Buch Jona von den anderen prophetischen Büchern. Dieses, das Wort des Herrn erging an Jona, ist eher zu vergleichen wie das Wort kam zu Elia oder Elisa. Von daher haben wir also hier Verbindung zwischen dem Buch Jona und den Propheten Elia und Elisa, die kurz vor ihm gelebt haben. Aber andererseits auch diese Verbindung zu den schreibenden Propheten. Also ein Übergang sozusagen. Nun, das Wort des Herrn besagt was? Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie. Und warum soll er jetzt verkündigen? Warum soll er ihnen eine Botschaft bringen? Denn, Ende von Vers 2, ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Die große Frage ist jetzt, welche Bosheit? Was ist es, was Ninive getan hat, warum jetzt diese Botschaft der Zerstörung über Ninive ausgesprochen werden soll? Das Problem dabei ist, dass dieses Wort Bosheit hier in dem Buch immer wieder erscheint und nicht immer als Bosheit übersetzt wird, sondern teilweise auch als Unheil, als Übel. Ein interessanter Gedanke. Hier kommt Gott zu dem Propheten Jona und sagt, Jona, das Unheil, all dieses Elend in Ninive ist vor mein Angesicht gekommen. Geh, kümmere dich um dieses Volk. Können wir uns das vorstellen? Wie hat wohl der Prophet Jona darauf reagiert, wenn dieses Wort Boshaftigkeit, Bosheit hier jetzt übersetzt wird als Unheil, als Übel? Wenn Gott jetzt zu dem Propheten Jona sagt, hört zu, das, was da in dieser Stadt, eure Erzfeinde, diese Hauptstadt, eure Herzfeinde geschieht, ist mir nicht egal. Das liegt mir am Herzen. Wenn Gott jetzt Mitleid über Ninive zum Ausdruck bringt, damit müssen wir uns jetzt heute Abend noch weiter beschäftigen. Was ist es? Was ist dieses Unheil, wo Gott vielleicht sogar Mitleid hat und sagt, kümmere dich um diese Nation? Bringe ihn mein Wort, bringe sie zu Buße, damit dieses Unheil ein Ende hat. Aber darauf, wie gesagt, kommen wir heute Abend zu sprechen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den wir auch jetzt schon ansprechen müssen. Und der vielleicht eine weitere Erklärung gibt, warum Jona sich geweigert hat, tatsächlich nach Ninive zu gehen. Und überlegen wir uns jetzt mal, was macht er? Er flieht nach Tarsis. In Vers 3, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Dreimal wird hier erwähnt die Tatsache, er geht nach Tarsis. Er geht nicht nach Ninive, sondern er geht nach Tarsis. Und das muss man überlegen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo wirklich Tarsis ist. Ja, aber wir nehmen an, dass es im westlichen Teil des Mittelmeers liegt. Ja, er ist also von hier losgefahren und statt jetzt hier rübergehen zu nach Ninive, ist er genau in die gegengesetzte Richtung auf dem Schiff gefahren. Er versucht also so weit wie nur möglich wegzukommen von Ninive. Was für eine Rebellion! Was für eine Beabsicht! Wie gesagt, dreimal wird hier erwähnt, er geht nach Tarsis. Er geht nach Tarsis. Interessanter Punkt, der noch dazu kommt, ist, und jetzt noch gucken, ob ich hier. Da, wo er gelebt hat, ja, wo kommt er her? Aus? Na, jetzt habe ich das gar nicht vor mir. Er kommt aus Gera. Nee. 2. Könige 14, Vers. Er kommt aus Gath-Hefer. Aus Gath-Hefer. Nun, Gath-Hefer wäre eigentlich im Nordteil, da wo auch die Syrer eingefallen sind nach Israel, also im Nordteil von Israel. Und eigentlich gab es dort zwei Häfen. Er hätte nach Tyrus gehen können und er hätte nach Akko gehen können. Ja, zwei Häfen, die eigentlich sehr nah lagen daran, wo er herkommt. Aber was tut er stattdessen? Er geht fast bis runter nach Jerusalem und benutzt dort den Hafen Jaffo. Den Grund dafür weiß ich nicht. Ja, aber auch hier interessant, selbst hier ist er aus irgendeinem Grund zu einem anderen Hafen gegangen, als der Hafen, der eigentlich am nächsten läge, um diese weite Schifffahrt anzugehen. Aber das vielleicht nur als eine Bemerkung nebenbei. Darüber könnten Sie sich mal Gedanken machen. Warum wohl? Aber es ist interessant. Was lesen wir hier? Er ging hinab nach Jaffo. Ja, er ging also gen Süden hinab nach Jaffo. Und dieses Wort, er ging herab, er ging hinab, erscheint in diesem Buch immer wieder. Ja, ein und dasselbe Wort, was gebraucht wird für und er ging nach Jaffo hinab. Dann heißt es hier, auch nochmal in Vers 3, und er stieg herab in das Schiff. Auf das Schiff. Ja? Jaffo, Schiff. Dann lesen wir jetzt in Vers 5, am zweiten Teil, Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen. Wieder dasselbe Verb. Jaffo, Schiff, das Innere des Schiffs. Und dann in Kapitel 2, Vers 7, ist die Rede davon, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Wie auch hier allein schon in dem, wie Jona seine Geschichte beschreibt, er hat den Abstieg des Gehorsams beschreibt. Den Abstieg mehr und mehr weg von dem Angesicht des Herrn, mehr und mehr in sein eigenes Verderben. Der Abstieg in das Verderben. Allein wie hier parallel immer wieder dieses selbe Verb gebraucht wird, um seinen Weg nach Jaffo, seinen Weg auf das Schiff, seinen Weg in das Innere des Schiffs und dann sein Herabsinken auf den Boden des Mittelmeers zu beschreiben. Eine Spirale in die Tiefe, ein Abstieg in die Tiefe. Aber kommen wir hier noch einmal zu sprechen auf diesen Vers 3. Auch hier, wie der Prophet Jona seine eigene Geschichte poetisch die Botschaft seine Erzählung noch verstärkt durch ein gewisses Chiasmus. Chiasmus ist abgeleitet von dem griechischen Buch, was so Buchstaben Chi, was so aussieht wie ein X, wenn wir das schreiben, ja. Und In diesem Chiasmus gibt es immer einen Anfangsteil und einen Endteil, die parallel sind, dann ein Mittelteil, zwei Mittelteile, die parallel sind, sodass wir dann genau in der Mitte einen Text haben, einen Teil des Verses haben, der kein Gegenstück hat. Ja? Wenn wir uns diesen Vers 3 mal auseinandernehmen und als ein Chiasmus darstellen, sehen wir, er ging weg nach Tarsis zu fliehen von dem Angesicht des Herrn. Und genau mit diesem Gedanken, mit diesem Vers, schließt auch Vers 3, um nach Tarsis zu fahren von dem Angesicht des Herrn. Dann, er ging hinab nach Jaffo. Gegenstück B, er ging hinab ins Schiff. Punkt Nummer C, er fand dort ein Schiff, Gegenstück in Vers 3, er bezahlte sein Fahrgeld. Und dann genau in der Mitte, diese Schlüsselaussage, das nach Tarsis fuhr. Wie also hier allein schon auf diese poetische Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, uns deutlich gemacht wird, mit was für einer Absicht, mit was für einer Energie er hier gegen den Willen des Herrn angeht. Er geht nach Tarsis anstelle nach Nineveh. Er lebt in absoluter Rebellion. Und natürlich stellt sich jetzt für uns als Leser die Frage, wir kennen leider die Geschichte schon, warum? Warum solch eine penetrante Rebellion? Und wohin wird das führen? Wird er es wirklich schaffen? Nach Tarsis? Wird er wirklich, sag ich mal, dem Willen Gottes entkommen können? Was passiert jetzt? Wir kennen die Geschichte und von daher verliert sie ein bisschen an Spannung. Aber die Spannung ist auf jeden Fall da, wie Jona seine eigene Geschichte hier erzählt. Und ein interessanter Punkt, über den wir oftmals hinüberlesen, weil wir in unserer Übersetzung vielleicht eine nicht so ganz so gute Übersetzung haben. In Vers 3 heißt es in meiner Schlachter 2000 Bibel, da bezahlte er sein Fahrgeld. Und Luther, Elbefelder, steht dort, er bezahlte sein Fahrgeld. Nun, im hebräischen Text steht etwas, was schwer zu übersetzen ist. Da steht nämlich, bezahlte er ihr Fahrgeld. Natürlich, als Übersetzer sagen wir, ah gut, das muss irgendwie, irgendwas muss hier, keine Ahnung, das müssen wir irgendwie jetzt abdecken, sag ich mal, diesen Fehler des Autors. Natürlich ist er nicht ihr, er ist ja keine Frau, er ist ein Mann, also ist es sein Geld. Aber selbst die griechische Übersetzung des Alten Testamentes hat hier dieses ihr Fahrgeld beibehalten. Was könnte das wohl bedeuten, ihr Fahrgeld? Nun, das Schiff ist feminin. Des Schiffs Fahrgeld. Kann es sein, dass hier Jona nicht das Geld für sich selbst bezahlt hat, seine eigene Fahrkarte, sondern dass er die Fahrkarte für das ganze Schiff, er hat das ganze Schiff angeheuert. Er hat gesagt, dieses Schiff, ich gebe euch so viel, wie ihr wollt, ich bin euer Passagier und ihr nehmt mich jetzt und bringt mich nach Tarsis. Nun, laut rabbinischen Quellen war Jona sehr reich. Wir können davon ausgehen, dass Jona in der Flucht vor dem Herrn sein ganzes Gut und Habe verkauft hat, um alles auf eine Karte zu setzen. Ja, als er dort aus Gath Hefer weggegangen ist, hat er alles, was er dort hatte, aufgelöst, hat auf Wiedersehen gesagt, zu allem hat diese ganze Summe Geld jetzt genommen, um sich ein Schiff anzuheuern. Ob das nun wirklich genauso war, das wissen wir nicht, das sind rabbinische Quellen, aber es ist ein interessanter Gedanke. Und auch die Reise durch das ganze Mittelmeer hindurch, wenn man bedenkt, wie viele Stops das Schiff machen würde, wäre nicht eine Reise von ein paar Tagen. Es könnte bis zu einem Jahr gebraucht haben und sicherlich, das kostet so manches, um eine Fahrkarte für ein Jahr auf einem Schiff zu haben. Das sind also alles interessante Gedanken, aber seien wir uns dessen gewiss, das war nicht nur, dass Jona hier auf Wiedersehen sagt zu seiner Familie und sagt, wir sehen uns dann in ein paar Monaten. Ja, er hat hier seine ganze Existenz aufgelöst aus dieser Rebellion zum Herrn hin. Die Geschichte geht weiter. Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Betonung hier. Die Geschichte hört auf in Vers 4, in Vers 3 und eine ganz neue Strang der Geschichte fängt an. Wir setzen nochmal ganz von vorne an und es heißt, aber der Herr. Eine neue Geschichte fängt hier an Und wir sehen einfach, wie Gott hier in seiner Souveränität sich von nichts betören lässt. Okay, Jona kann noch so versuchen, nach Tarsis zu gehen. Jetzt bin ich dran, sagt Gott sich. Und bringt diesen Riesensturm, mit dem er natürlich verhindert, dass Jona ihm entkommt. Das letzte Wort hat Gott immer noch, und das wird auch selbst hier, wie die Geschichte erzählt wird, mit diesem ganz neuen Anfang eines Strangs der Geschichte, verdeutlicht. Vers 5. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen. Hier sehen wir den Polytheismus dieser Besatzung. Jeder schrie zu seinem Gott. Und als das dann auch nichts half, dass jeder seinen eigenen Gott anrief, da sagten sie, gut, jetzt kommt Plan B. Da müssen wir das Schiff ein bisschen erleichtern, damit das Schiff nicht untergeht, und werfen so manches an Geräten, an Ladung über Bord. Sicherlich, um das Schiff zu erleichtern, aber auch andererseits spielt sich der Gedanke mit hier, dass auch das Opfer zu ihren Göttern waren. Dass sie sagen, vielleicht können wir dadurch unsere Götter beschwichtigen, dass wir ihm so manches an Schiffsgerät und Ladung opfern. Aber es alles hilft nichts. Und während jetzt hier oben dieses Chaos herrscht, diese Euphorie, diese Angst, diese Panik, fängt wieder die Geschichte ganz von vorne an. Wenn all das oben über Bord so geschieht, finden wir jetzt heraus, wo Jona steht. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und er war fest eingeschlafen. Kann man sich das vorstellen? Der Prophet Gottes, der Mann, der hier in dieser Not am besten diesen Menschen hätte Beistand leisten können, schläft ruhig. Genauso wie Jona Nineveh seinem eigenen Schicksal überlassen wollte, so überlässt er auch hier die Schiffsbesatzung ihrem eigenen Leid. Aber dann in Vers 6 lesen wir, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. In unserer Übersetzung kommt das nicht so raus, aber es ist interessant. Der Kapitän gibt Jona denselben Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Wenn wir hier in Vers 2 den Auftrag Gottes lesen, mach dich auf. Dasselbe übersetzt in Vers 6, steh auf. Und dann heißt es in Vers 2, und verkündige gegen die Bewohner Nineves, denn ihre Bosheit ist vor mir. Verkündige gegen sie. Und genau dieses verkündige gegen sie, ruf aus gegen sie, wird jetzt hier in Vers 6 übersetzt, ruf deinen Gott. Ist es nicht eine Ironie, dass schon wieder eine Autorität zu Jona kommt und ihm genau dieselben Worte sagt, steh auf, geh und ruf aus. Natürlich in diesem Falle jetzt, ruf aus zu dem Herrn. Und bis zum Ende der Geschichte folgt Jona ein zweites Mal nicht diesem Befehl. Kein einziges Mal ruft er zu dem Herrn. Wir finden Jona kein einziges Mal hier, während er noch auf dem Schiff ist, beten. Und wieder gehorcht er nicht. Er steht nicht auf und er ruft nicht aus. Genauso wie er es auch in dem Falle Ninivas nicht gemacht hat. Und jetzt kommt hier aber eine Aussage des Kapitäns, die sehr gut passt eigentlich zu dem ganzen Thema dieses Buches. Er sagt, vielleicht wird dieser Gott, wer auch immer dein Gott ist, Jona, an uns gedenken. Vielleicht wird er sein Denken ändern. Vielleicht wird er sein eigenes Denken so beeinflussen, dass er nicht uns untergehen lässt in diesem Sturm. Das ist genau diese Aussage des Buches eigentlich. Vielleicht wird Gott doch nicht das Unheil über Nineveh bringen. Vielleicht wird Gott nicht das Unheil über dieses Schiff bringen. Es ist dieser Gedanke, der auch zum Ausdruck kommt in einem Buch, was Dr. Nessvogel und ich für diese Vorbereitung dieser Bibeltage zitiert haben oder gelesen haben. Ein Buch übersetzt, ein Buch über Jonah mit dem Titel Freedom to Forgive. Die Freiheit zu vergeben. Das ist eigentlich wirklich auf den Punkt gebracht, das, was hier über Gott ausgesagt wird im Buch. Er hat die Freiheit zu vergeben. Er hat die Freiheit zu bereuen. Und darauf kommen wir heute Abend zu sprechen, was es bedeutet, wenn Gott das Unheil, was er prophezeit hat, über uns, über sein Volk, wenn er das bereut. Aber er hat die Freiheit zu bereuen. Er ist ein Gott, der selbst in der Lage ist, der sich selbst die Freiheit gibt, nicht das Unheil, was er verkündigt hat, auszuführen. Obwohl das, wie wir heute Abend sehen werden, ihn sehr viel kostet. Einen hohen Preis muss er dafür bezahlen. Aber genau das ist es, was hier schon der Kapitän zum Ausdruck bringt. Und auch wieder hier, diese Ironie, die wir gleich noch sehen werden, dass alle anderen so viel schlauer und so viel mehr Einblick haben als der Mann Gottes, der Prophet selbst. Kommen wir zu Vers 7. Und sie sprachen einer zum anderen, komm, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Auch hier wieder, kommen wir noch einmal zurück zu diesem Gedanken, das Unglück kommt über uns, genauso wie jetzt über in Vers 2 die Bosheit, das Unglück Ninivas vor den Herrn, zum Herrn gekommen ist. Genau dieses selbe Wort wird jetzt auch hier gebraucht, wenn sie sagen, oh, dieses Unglück ist über uns gekommen. Das Unglück kommt vor den Herrn und das Unglück kommt jetzt über die Besatzung. Auch hier sehen wir also die Parallele zwischen dem Schicksal Ninives und dem Schicksal auf diesem Schiff. Nun, das Loswerfen ist vielleicht für etwas, was wir heute nicht tun würden, aber immer wieder wird hier in Vers 7 dreimal wird betont, und sie warfen das Los, und sie warfen das Los, und das Los fiel auf, und das Los traf dann den Jona. Nun, das Loswerfen war selbst in Israel weit verbreitet. Denken wir an Josua, der das Los warf, um festzulegen, welcher Stamm welches Gebiet im verheißenen Land einnehmen würde. Oder denken wir an Saul, der das Los warf an dem Tag, wo er ein Fasten ausgesprochen hatte und gesagt hat, an diesem Tag, bis wir die Philister besiegen, darf kein einziger auch nur ein Krümel Brot essen. Problem ist, sein eigener Sohn hatte an diesem Tag eine sehr erfolgreiche Schlacht gegen die Philister gewonnen und hat aus Freude darüber sich gestärkt mit Honig. Und an diesem Abend wurde das Los geworfen, um zu sehen, wer war es, der dieses Fasten gebrochen hat. Und das Los fiel auf Saul und seine Familie und dann letztendlich auf Jonathan. Das Los. Es ist für uns nichts Gewöhnliches, aber hier durchaus etwas, was weit verbreitet war, selbst in Israel. Und eigentlich, das Los fällt jetzt eindeutig auf Jonah. Die Frage ist, wird Jona dieses Los jetzt anfechten? Wird er sagen, nee, stopp, wird er sich rausreden als Mann Gottes und sagen, wegen mir doch ganz bestimmt nicht, dass dieses Boot untergehen sollte. Aber nein, wir sehen, er fecht es nicht an. Hier in Vers 8 wird ihn gefragt, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Auf diesen Vers kommen wir gleich zurück. Der trieft nämlich nur so vor Ironie. Und was antwortet Jona? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Jona versucht nicht groß, das Los anzufechten. Er antwortet ihre Fragen. Und er antwortet ihre Fragen mit einem bloßen Lippenbekenntnis. Hier haben wir diese Männer, die von absoluter Angst getrieben werden. In ihren Gebeten, in ihrem Überbordwerfen der Geräte und in dieser Angst auch eine Gottesfurcht haben. Und hier ist jetzt ausgerechnet Jona, der uns versucht zu sagen, ich bin ein Mann, der den Herrn fürchtet. Und eigentlich ist kein Zeichen davon, dass er den Herrn fürchtet. Ein bloßes Lippenbekenntnis, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber interessant, er erklärt sich sowohl als ein Hebräer, und damit konnten die Leute sicher was anfangen. Ja, Hebräer, sie wussten gut, das sind die Leute, die da in Israel wohnen. Aber diesen Gott, wer dieser Gott, Jahwe, wer dieser Herr ist, da brauchen sie noch ein bisschen mehr Erklärung. Dieser Gott war ihnen nicht unbedingt geläufig. Und da gibt Jona hier eigentlich den Schlüssel. Warum befinden sie sich in dieser Patrouille, in der sie sich befinden? Warum haben sie dieses Not? Warum ist dieses Unglück über sie gekommen? Der Gott, mit dem sie es hier zu tun haben, ist kein anderer Gott als derjenige, der das Wasser und das Land, das Festland geschaffen hat. Dieser Gott ist derjenige, der dieses Meer, auf dem sie sich befinden, in seiner Hand hält. Der Herrscher dieses Meeres ist. Und dieser Gott ist zu fürchten. Das, was hier eigentlich nur ein Lippenbekenntnis des Jona ist, dass er den Herrn fürchtet, das gilt einem jeden. Dieser Gott ist zu fürchten. Und deshalb ist dieses Unheil über sie gekommen. Sie wissen, dass Jona vor dem Herrn flieht, das haben wir eben gelesen. Jona selbst weiß, dass wegen ihm der Sturm über das Schiff gekommen ist. Und trotz dieses Bekenntnisses, trotz dieses Einblicks, das sogar alle anderen sehen, ist es wegen Jona kein einziges Gebet. Alle beten sie zu ihren Göttern, aber nach wie vor, Jona denkt gar nicht daran zu beten. Obwohl das doch eigentlich die Lösung gewesen wäre. Nein, er ist so verharrend in seiner Rebellion gegen den Herrn. Statt zu dem Herrn zu beten, sagt er, es gibt noch eine andere Lösung und das ist, dass ihr mich vernichtet. Dass ihr mir den Todesstoß gebt. Lieber will ich sterben, als zu diesem Gott zu beten. Was für eine Rebellion! Aber Israel sah es nicht ganz anders aus. Und von daher, wie gesagt, werden wir auch gleich sehen, wie hier Israel ein Spiegel vor die Augen gehalten wird. Er sagt ihnen also, was zu tun ist. Jona sprach in Vers 12, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und wie reagiert die Besatzung jetzt darauf? Nehmen sie ihn und schmeißen sie ihn über Bord? Nein. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Sie machen sich also jetzt, versuchen auf dem Weg zurückzukommen, zum Land zu kommen und es Jona damit zu ersparen, dass er über Bord geschmissen wird. Sie wollen eigentlich Jona retten. Sie können dem Sturm nicht entkommen, aber sie können wenigstens noch versuchen, Jona zu retten. Aber das Erstaunliche ist, dass in dem Moment, wo sie anfangen zu rudern, in dem wieder gen Land begeben, das Meer noch mehr Tod tobte und immer schlimmer wurde. Ist es nicht erstaunlich, dass eigentlich je mehr Jona involviert ist in dieser Geschichte, je stärker wird der Wind. In dem Moment, wo er aufwacht, in dem Moment, wo er anfängt, mit der Besatzung des Schiffes zu reden, da lesen wir hier in Vers 11, das Meer tobte immer schlimmer. Und jetzt, wo sie sogar versuchen, Jona noch zu retten, wird es noch wilder. Vers Ende von Vers 13, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Auch hier wieder diese Ironie. Das ausgerechnet der Mann Gottes, das ausgerechnet der von dem Volk, was eigentlich ein Segen sein sollte für alle anderen Völker, das ausgerechnet er derjenige ist, der die Bedrängnis, das Übel, ja, wenn wir hier auf das Wort, was wir vorhin schon gesehen haben, dieses Unglück, dieses Übel, wird immer schlimmer aufgrund seines Verhaltens. Und damit tut sich für die Besatzung ein großes Dilemma auf. Sie beten jetzt in Vers 14, da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Menschen willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Einerseits, sie wollen nicht umkommen wegen diesem Mann. Sie sehen, egal was wir versuchen, selbst wenn wir uns jetzt auch dem Land noch nähern, wir werden untergehen. Das Wetter wird immer schlimmer. Es ist ihnen bewusst, es ist wegen diesem Mann, dass dieses Unwetter immer schlimmer wird. Und ihn jetzt wirklich über Bord zu werfen, auch damit würden sie den Zorn der Götter über sich bringen. Denn sie würden hier einem Mann, ohne ihm wirklich das Gericht zu machen, ohne hier wirklich ihm eine faire Gerichtsverhandlung zu bieten, ohne wirklich hier alle Details, die involviert sind, in diesem Unglück zu beleuchten, würden sie ihn über Bord werfen. Also, der Zorn Gottes ist auf ihn, weil sie diesen Mann auf ihrem Schiff beherbergen. Sie bringen den Mann um und sie würden noch mehr Zorn auf sich bringen, weil sie nicht ihm fair gegenüber handeln. Ja, das ist also ihre eigene Betrachtung der Sache, ihre eigene Auffassung. Sie versuchen, richtig und fair zu handeln. Und es ist eine interessante Lektion hier für uns, dass Gott nicht interessiert ist daran, dass wir das tun, was wir meinen, was fair und was recht ist. Nein, er will Gehorsam. Gott will, dass wir seinem Wort gehorchen. Und das ist letztendlich der Punkt, zu dem diese Besatzung kommen muss. Bei diesem Gott, bei diesem Herrn, Jahwe, da geht es nicht darum, dass wir versuchen, ihn zu manipulieren und seinen Zorn fernzuhalten, indem wir versuchen, gerecht und fair zu sein. Nein, gehorcht dem Wort des Herrn. Und auch hier haben wir wieder einen Einblick. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Auch hier wieder dieses Zeichen der Souveränität Gottes. Er tut, was ihm wohlgefällt. Er tut und er waltet in seiner, ohne beeinflusst zu werden. Das ist eigentlich ein erstaunlicher Danke. Das ist das, was die Souveränität Gottes bedeutet. Er schuldet niemandem eine Erklärung und er selbst kann entscheiden, was richtig ist. Dass am Ende des Tages niemanden, wie wir im Römerbrief lesen, eine Entschuldigung schuldet. Eigentlich ist das eine ziemlich furchtbare Sache, einem solchen Gott in die Hände zu fallen. Kein Opfer, kein Gebet, nichts über Bord werfen, nichts bringt hier etwas. Dieser Gott tut, was er will. Eigentlich ist das ein furchtbarer Gott. Eigentlich ist das ein Gott, wo man sagt, wie kann ich nur mit solch einem Gott leben? Wie kann ich nur solch einem Gott ausgeliefert sein? Nun, was ich hier ausmale, ist diese Frage, mit der Jeremia sich im Klagebuch beschäftigt. Das ist genau diesem, im dritten Kapitel kommt er genau zu diesem Punkt. Was für ein furchterregender Gedanke, dieser Gott, der so in seiner Souveränität handelt und nicht zu beeinflussen ist. Aber dann erinnert er sich Mitte dieses Gedichts in Kapitel 3 in den Klageliedern und sagt, aber eines bleibt, morgen für morgen gleichbleibend ist deine Chesed, deine Gnade, deine Güte. Und das ist ein unglaublicher Gedanke, mit dem wir hier in diesem Buch Jona konfrontiert werden. Dieser Gott, der waltet, wie er will. Und wir sind ihm absolut ausgeliefert. Aber am Ende stellt Gott sich selbst, begrenzt Gott selbst sein Handeln, indem er sagt, ich werde, egal was, in Güte und in Gnade mit den Menschen umgehen. Was für ein Gott, was für eine Gnade, die wir ganz bestimmt nicht verdienen, dass dieser unberechenbare Gott sich selbst berechenbar macht, indem er sagt, ich werde meiner Güte und meiner Treue treu bleiben. Das ist erstaunlich. Und hier werden wir genau mit diesem Gott konfrontiert. Das wissen natürlich nicht diese Besatzungsmitglieder hier. obwohl sie sich nicht sehen. Er tut, was ihm wohlgefällt. Und das ist nicht unbedingt das Schlimmste, denn sein Wohlgefallen ist gebunden an seine Verheißung, seiner Güte. In dem Moment, wo sie jetzt gehorchen, wo sie tatsächlich sagen, gut, wir werden Jona über Bord schmeißen, wird das Meer still. Was für ein erstaunlicher Gedanke, dass wenn auch der Jona, der Prophet, ungehorsam ist, das Meer gehorcht ihm. Genau diesen Gehorsam hätte man sich sicherlich von Jona gewünscht, dass in dem Moment, wo der Herr spricht, das Meer ihm gehorcht. Darauf nahmen sie Jona, Vers 15, und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Bis zu diesem Punkt hin lesen wir immer wieder davon, wie ängstlich, wie von Angst erregt diese Besatzung ist. Ja, da haben wir in Vers 10 gelesen, da gerieten die Männer in große Furcht. Sie waren getrieben von Angst, aber jetzt, oder in Vers 3, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien. Diese Angst hat sich mehrmals aufgebaut, bis sie jetzt von Angesicht zu Angesicht Gott, den Herrn, gesehen haben. Und in diese Furcht jetzt verwandelt wird zu einer Gottesfurcht. Wo sie sagen, diesen Gott wollen wir unser Leben anbefehlen. Diesem Wohlgefallen, dieser Güte des Herrn wollen wir uns anbefehlen. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Sie sagten, gut, jetzt, was wir hier haben, um ihm ein Opfer zu bringen, bringen wir ein Opfer. Und wir versprechen, wir legen ein Gelübde ab, dass sobald wir wieder an Land sind, wir noch weitere Opfer bringen werden. Hier hatte die Besatzung eine lebensverändernde Erfahrung mit Gott gemacht. Sie sind dem Schöpfergott von Angesicht zu Angesicht begegnet. Und so tun sie das Einzige, was sie wissen, diesem Gott in Ehrfurcht gerecht zu werden. Sie bringen ihm ein Opfer. Es ist erstaunlich, dass genau dieser Punkt eigentlich der bewirkt werden sollte durch den Propheten, nämlich dass eine Nation Gottesfurcht hat und sich Gott, dem einzig wahren Herrn, zuwendet, dass Gott selbst ohne seinen Propheten das hier bei dieser Schiffsbesatzung erreicht hat. Sicherlich sollten wir uns nicht darauf ausruhen und sagen, ach ja, Gott wird schon irgendwie die Erwählten erretten. Ja, das sollte uns also, das ist nicht der Grund, warum hier das aufgeschrieben wurde. Und doch ist es erstaunlich zu wissen, dass der Herr das erfüllt, was er vorhat. Und dass wir auf diese Souveränität vertrauen dürfen. Nun, meine zweiten 45 Minuten sind um. Aber wir wollen das Ganze natürlich auch noch zusammen schnüren. Wäre es vielleicht möglich, dass wir ganz kurz ein Lied singen und dann das Ganze schnüren? Ja?